willkommen zu Deutschland, deine Demokratie. Wir sprechen heute mit Carsten Becker von der CDU Solingen über Wirtschafts- und Finanzpolitik. Hallo Carsten.
Hallo Marc, schön, dass ich bei dir sein kann.
Am 23. Februar ist die Bundestagswahl. Wichtigstes Thema der Wahl scheint die Wirtschaftspolitik zu sein. Der Union wird in Umfragen die höchste Wirtschaftskompetenz zugesprochen.
Zu Recht.
Das werden wir noch sehen. Und wir wollen uns jetzt erstmal anschauen, und ich frage dich, was sind die Probleme, die deutsche Wirtschaft im Moment hat?
Die deutsche Wirtschaft wird schon seit einigen Jahren halt gegängelt. Wir haben eine investitionsfeindliche Umgebung und hier müssen wir einfach sehen, dass wir wieder mehr Freiraum schaffen, dass investiert wird, dass wir technologieoffen sind, dass wir auch eine Atmosphäre schaffen, wo einerseits die Bürgerinnen und Bürger auch wieder gerne arbeiten gehen, wo die Unternehmen investieren, wo sie auch eine arbeitnehmerfreundliche Umgebung schaffen und wir dadurch insgesamt mehr Leute in Arbeit kriegen, mehr Produktivität haben und dadurch letzten Endes auch mehr Steuern.
Die Union fordert in ihrem Wahlprogramm Wohlstand für alle, möchte Deutschland wieder voranbringen, Leistung soll sich wieder lohnen. Ein Schritt, der im Wahlprogramm steht, ist das Thema schrittweise Reform der Einkommensteuer. Der Spitzensteuersatz soll erst ab 80.000 Euro gelten. Der Grundfreibetrag soll erhöht werden. Inwieweit hilft das dem normalen Bürger?
Ja, wir wollen hier also ansetzen ab, ich sag mal, 1.1.26. Das ist auch logisch, weil wenn wir jetzt am 23. Februar die Wahl haben, wir dann hoffentlich auch eine CDU-geführte Mehrheitsregierung bekommen, dann werden wir zeitnah diese entsprechenden Gesetzesinitiativen starten, sodass wir zum 1.1.26 dann hoffentlich anfangen. Und zwar sind das, wie du schon sagtest, auch zwei Schritte. Gerade wenn ich jetzt die Einkommensteuer sehe, dann haben wir halt den Grundfreibetrag, der wird erhöht. Dadurch entlasten wir schon in erheblichem Maße alle Steuerzahler.
Wie weit wird er erhöht? Die Union hat in ihrem Wahlprogramm bisher keine Zahl genannt. Der Grundfreibetrag liegt ja aktuell bei knapp 11.700 Euro. Die Frage ist natürlich, wie hoch wird er erhöht? Wird er jetzt auf 12.000, 13.000 Euro erhöht, wie das sowieso schon über die nächsten Jahre quasi vorgesehen ist? Oder signifikant auf 15.000, 16.000, 17.000 Euro, wo dann wirklich eine Entlastung eben auch für Geringverdiener und auch eben ein größerer Abstand dann zwischen Geringverdiener und Bürgergeldempfängern zum Beispiel herrscht?
Ja, darüber werden sich Finanzpolitiker sicherlich noch unterhalten müssen. Also meines Erachtens, meines wünschenswert wäre es auch sicherlich, wie du schon sagst, eine signifikante Erhöhung, dass man sowieso jährlich das hier erhöht, auch um die kalte Progression ein bisschen abzufedern. Das ist ja bisher auch schon so. Aber es wäre wünschenswert, gerade für die Entlastung der unteren Einkommen, dass manche sogar vielleicht dann rausfallen. Wir haben ja im Moment sogar das Problem, dass immer mehr Rentner ja auch in die Steuerpflicht fallen. Und das soll ja wieder rausgenommen werden. Weil wir wollen ja gerade, wie du schon sagtest, Leistung muss sich wieder lohnen. Also muss ja auch derjenige...
Das sagt das CDU-Wahlprogramm.
Ja, aber du hattest das ja zitiert. Also wir wollen ja auch, dass gerade die viel und lange gearbeitet haben, dass die nachher noch Steuern bezahlen müssen. Das soll ja eigentlich gar nicht mehr unbedingt sein. Und deshalb müssen wir den Grundfreibetrag meines Erachtens signifikant erhöhen. Das Zweite ist halt, du sagtest es auch schon, was wir vorhaben, also den Spitzensteuersatz soll er später greifen. Ja, dadurch wollen wir einfach, ich sag mal, auch den gut verdienenden Facharbeiter oder Facharbeiterin natürlich, wollen wir entlasten. Das heißt, dieser Mittelstandsbauch soll signifikant von Steuerlast auch befreit werden, sodass wir hier einfach mehr Geld übrig haben in der Tasche, mehr Netto vom Brutto und damit dann auch mehr Geld, hoffen wir natürlich, als Konsumanreiz.
Jetzt ist es so, dass auch SPD und Grüne natürlich und auch die FDP, eigentlich alle Parteien, auch Veränderungen bei der Einkommensteuer fordern.
Ja, auch die haben es verstanden, ja.
Die Frage ist natürlich, wen entlasten wir von der Einkommensteuer? SPD und Grüne setzen da eher auf Geringverdiener und auf den Mittelstand. Im CDU-Wahlprogramm, wenn man den Zahlen so folgt, dann werden vor allem eben auch, also auch gering und mittel, mit dem Mittelstand entlastet, aber vor allem eben die Spitzenverdiener. Das ist jetzt in Zeiten, wo viele Menschen Probleme haben, das alltägliche Leben zu finanzieren, vielleicht nicht das richtige Signal an die Leute, die nicht so viel Geld haben.
Ja, aber damit kommen wir wieder in eine Neiddebatte rein. Und das, da muss ich sagen, verstehe ich nicht. Also ich gehöre jetzt auch nicht zu den Spitzenverdienern, aber ich muss schon sagen, dass ich das schon verstanden habe und das auch nachvollziehbar finde, dass wenn ein Unternehmen oder ein Unternehmer gut verdient, er dann in der Lage ist, nachher auch zu investieren und dann auch damit dafür sorgt, dass sichere Arbeitsplätze da sind, dass wir ein gutes Umfeld in Deutschland haben für Investitionen und für Arbeiterinnen und Arbeiter bzw. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.
Aber führt nicht jede Entlastung von Menschen mit wenig Einkommen dazu, dass quasi jeden Cent, den die Menschen mehr haben, in den Konsum führt? Und wenn jetzt Besserverdiener mehr Geld hinterher übrig haben, dann bezahlen sie die Investitionen, die sie vielleicht sowieso machen würden, sowieso. Und das Geld, was sie am Ende mehr haben, benutzen sie dann, um mehr Aktien zu kaufen, mehr Immobilien zu kaufen, was dann weniger unbedingt zu unserem Wirtschaftswachstum beiträgt. Es geht jetzt ja.
Nein, da muss ich dir widersprechen. Also wir haben ja in den letzten Jahren eher festgestellt, dass gerade aufgrund der hohen Steuersätze und dieser investitionsfeindlichen Atmosphäre, was auch an der Bürokratie liegt, die Unternehmen gerade sehr wenig investiert haben. Also auch die Inhaber beziehungsweise die großen Unternehmen. Die haben nämlich eher verlagert oder sind in andere Länder gegangen. So, das bringt uns nichts. Wir wollen ja, dass die Leute hier vor Ort investieren. Das heißt, sie zahlen ein bisschen weniger Steuern vielleicht. So, das bedingt aber auch wiederum dadurch, und jetzt komme ich nochmal kurz auf die Unternehmenssteuern, nämlich auch, da wird ja immer sonst gefordert, Unternehmen, da haben wir Top-Unternehmen und die zahlen keine Steuern. Das ist natürlich Quatsch. Natürlich bezahlen die Steuern. Die Frage ist immer nur, wer bezahlt am Ende die Steuern, die ein großes Unternehmen bezahlt? So, sobald ich nämlich diese Steuern erhöhe, geht das auf die Produktpreise. Und wer bezahlt es dann so am Ende?
Geht das direkt auf die Produktpreise über, die Unternehmenssteuern?
Ja, es gehört ja mit zu den Entstehungskosten eines Produktes, gehört ja alles, was ein Unternehmen hat. So, da gehören Wareneingang, Sonstiges, aber auch die Unternehmenssteuern werden ja mit in eine Kalkulation mit einbezogen, die nachher in einem Produktpreis endet.
Die Unternehmen können
ja aber... Ob das jetzt eine Dose Erbsen ist oder ein Auto, alles wird darüber nachher kalkuliert auch, wie refinanziert sich ein Unternehmen, was kommt am Ende dabei rum. Ein Unternehmen muss ja am Ende auch immer noch Gewinn abwerfen, zum Beispiel für die Aktionäre.
Genau.
Ja, natürlich. Aber ich sag mal, auch ich habe Telekom-Aktien damals gekauft, aber nichtsdestotrotz am Ende bleibt immer ein kleiner Gewinn übrig und dann freut man sich, wenn man eine Dividende bekommt und kann ich natürlich auch das Geld sparen oder halt entsprechend wieder umsetzen.
Aber wie groß ist dann dieser Gewinn, ist dann die Frage. Man könnte jetzt ja zum Beispiel propagieren, dass, wenn wir jetzt die Unternehmenssteuern senken, die Unternehmen nicht mehr investieren, sondern einfach mehr Gewinne an ihre Unternehmen, an ihre Mitarbeiter auszahlen, mehr oder vor allem an ihre Aktionäre und das Geld quasi horten, weil die wirtschaftliche Lage schwierig ist, die Zukunft sieht auch schwierig aus und Investitionen daher allgemein unattraktiv sind. Und wäre es nicht zum Beispiel gezielter, Investitionen voranzubringen, wäre das nicht vielleicht attraktiver im Sinne von, dass wenn investiert wird, dass diese Investitionen dann steuerlich abgeschrieben werden können, statt pauschal für alle Unternehmen, eben auch für Unternehmen, die nicht in der Krise sind, die Unternehmenssteuern zu senken? Ist das nicht die klassische Gießkanne, von der sonst immer gewarnt wird?
Gebe ich dir einerseits recht, aber auf der anderen Seite, dann sind wir in der Einzelfallbetrachtung und das ist nun mal verfassungsrechtlich höchst bedenklich. Ob ich jetzt dann hergehe und sage, okay, da ist der Metzger, der verdient zwar auch sehr gut, so, und da ist die Deutsche Bank. So, und die verdienen ja so viel, das geht ja gar nicht. Dann habe ich eine Neiddebatte und vor allen Dingen eine Einzelfallbetrachtung und das geht nicht.
Darum, das ist auch gar nicht das, was ich genau meine. Ich meine, dass, wenn konkret investiert wird, jetzt unabhängig davon, welches Unternehmen das ist, ne, alle Unternehmen, wenn investiert wird, dass dann, wenn investiert wird, Erleichterungen damit einhergehen und nicht pauschal einfach für alle.
Es gibt sicherlich verschiedenste Königswege oder jeder meint, er hatte da wahrscheinlich das goldene Ei gefunden oder die goldene Ananas, womit man das Problem lösen kann. Und das Hauptproblem ist aber halt, wir haben zu wenig Investitionen, wir haben eine Technologiefeindlichkeit. Unser ganzes Wissen in den letzten, sag mal, 30 Jahren haben wir in Deutschland, und da nehme ich jetzt mal die Zeiten auch der Großen Koalition nicht raus, haben wir so systematisch aus Deutschland vertrieben. Und da müssen wir ansetzen, einfach die Unternehmen beziehungsweise auch die Gutverdiener dazu zu bekommen, Leute, wir sind doch gar nicht mehr so, wir sind nicht mehr so. Nein, wir wollen, dass ihr hier in Deutschland investiert, weil wir eben haben hier fähige Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Leute, die wollen arbeiten, die wollen hier Geld verdienen, die wollen hier gerne leben, weil wir sind ein tolles Land. Und dazu muss man einfach mal stehen auch. Wir leben in Deutschland. Wir können froh hier zu sein, hier zu leben. Aber wir müssen es jetzt auch den Unternehmen ermöglichen, uns die Arbeitsplätze zu schaffen, damit wir die Menschen, die wir hier haben, auch dann wirklich satt machen können.
Mhm. Sind ja aber nicht nur die Unternehmenssteuern. Ein anderer Aspekt, der vorgeschlagen wird von der Union, ist den Solidaritätszuschlag abzuschaffen. Ist das gut für die Wirtschaft? Ist das gut für die Unternehmer oder ist es wieder nur eine Entlastung für das oberste Prozent der Gesellschaft?
Was wir brauchen, ist eine umfassende Steuerreform. Der Solidaritätszuschlag an sich ist ein Anachronismus. Den haben wir seit 1989, also seit 1990. Ist jetzt nur noch als, ich sag mal, besser verdienenden Abgabe oder Größtabgabe mit drin. Und da muss man sich halt überlegen, passt das noch ins System oder passt das in die heutige Zeit? Und da sage ich mal, hat man sicherlich andere Wege, um vernünftig und gerecht Steuern zu erheben. Und von daher muss ich sagen, nee, finde ich den Solidaritätszuschlag auch nicht in Ordnung. Wir haben dann zumindest nur ein Beispiel. Wir haben auch eine Gewerbesteuer. Die betrifft aber nur die sogenannten Gewerbetreibenden. Selbstständige, Ärzte, Rechtsanwälte, müssen nichts bezahlen. Die sind auch selbstständig, genau wie Gewerbetreibende selbstständig sind. Hier wird aber einfach für das sogenannte produzierende Gewerbe oder für Handwerker, die müssen eine Extrasteuer bezahlen. Rechtsanwälte und Ärzte nicht. Warum nicht? Keine Ahnung. Man hat manchmal irgendwo Gesetze gemacht, denkt dann auch nicht mehr drüber nach. Aber man muss vielleicht manchmal auch hergehen und so Zöpfe, die man sich mal selber gestrickt hat, wie zum Beispiel so der Solidaritätszuschlag war ja aufgrund der Wiedervereinigung. So, das Ding ist überholt. Wir sind zusammengewachsen. Feierabend, da muss jetzt hier, oder wir nennen das Ding, wir können es auch Vermögensabgabe nennen, aber da muss man es halt irgendwie reformieren.
Zwei Dinge dazu. Erstens, ich habe dich bestimmt falsch verstanden, aber du schlägst nicht vor, dass zum Beispiel Selbstständige mehr Steuern zahlen müssen, damit das Steuersystem gerechter ist.
Also ich bin ja jetzt beim Finanzamt, also das ist mein Hauptberuf und da muss ich schon sagen, also ich würde jetzt nicht vorschlagen, dass Selbstständige jetzt umfällt, aber das ist ja alles eine Aufgabe des Steuergesetzgebers. Ich kann nur sagen, warum zahlen die eigentlich Gewerbesteuer und die anderen bezahlen nichts? Verstehen tue ich es, ist okay, ist halt so, hat sich auch jeder daran gewöhnt, aber verstehen tue ich es eigentlich nicht.
Es gibt sicherlich eine Reihe an steuerpolitischen Gesetzen, die es nun mal gibt, die teilweise ein bisschen aus der Zeit gefallen sind. Zum Thema Solidaritätszuschlag. Der würde uns jetzt 13 Milliarden Euro kosten, weil 13 Milliarden Euro pro Jahr weniger eingenommen werden. Das ist jetzt natürlich in Zeiten, wo wir eng haushalten müssen, wo wir eine Schuldenbremse haben, die gilt, wo eine Union auch sagt, die Schuldenbremse soll weiter gelten. Vielleicht 13 Milliarden Euro an der falschen Stelle, die wir verlieren, die wir an anderer Stelle vielleicht mehr brauchen könnten. Oder vielleicht noch mehr, zum Beispiel, wir können ja sagen, 13 Milliarden, die benutzen wir dafür, den Grundfreibetrag noch höher anzusetzen und noch mehr Geringverdiener und noch mehr den Mittelstand zu entlasten. Oder meinetwegen die Unternehmenssteuern noch etwas abzusenken. Also die 13 Milliarden einfach noch effizienter zu benutzen.
Ich verstehe, was du meinst. Es gibt, wie gesagt, sicherlich verschiedenste Wege, um das Ziel zu erreichen, dass man sagt, wir wollen mehr Investitionen, wir wollen mehr Arbeitsplätze und so weiter und so fort. Uns schwebt halt vor, dass wir einerseits diesen Anachronismus beenden, dann auf der anderen Seite, dass wir hier direkt die Unternehmen sicherlich bevorzugen, was heißt bevorzugen, einfach etwas abschaffen, was vor Jahrzehnten eingeführt wurde, aber dass wir dadurch halt wieder mehr Investitionen schaffen. Ja, dass, ob das der richtige Weg ist, ich finde schon. Aber das wird dann die Geschichte nachher zeigen.
Haben wir denn jetzt mit dem Wahlprogramm der Union konkrete Verbesserungen? Also wir quasi beschließen in dem Wahlprogramm Unternehmenssteuer runter, Einkommensteuerreform, Soli weg und hoffen, dass das dann zu mehr Investitionen führt. Das Institut für Makroökonomie und Konjunkturforschung hat zu dem Thema Wirtschaft fürs Jahr 2025 einen Bericht geschrieben und unter anderem geschrieben, Eine gezielte Agenda für öffentliche und private Investitionen ist notwendig. Stabile gesamtwirtschaftliche Nachfrage, Innovation, verlässliche Energiepreise und die Sicherung des Fachkräftepotenzials. Also die sehen jetzt das Problem der Wirtschaft nicht primär in der ersten Instanz darin, dass die Unternehmenssteuern so hoch sind, sondern vor allem eben auch darin, Energiepreise sind hoch, Arbeitskräftemangel, Fachkräftemangel, die Nachfrage ist im Keller. Niemand in Deutschland kauft Autos, niemand kauft Luxusgüter. Die Leute sparen, wo sie können, halten das Geld lieber zurück, weil die Zeiten unsicher sind, die Zukunftsperspektive unsicher ist. Mir fehlen im CDU-Wahlprogramm konkrete Forderungen, wie wir da rauskommen.
Du musst das Wahlprogramm ja als Gesamtkonstrukt sehen. Wir haben ja verschiedenste Aspekte da drin. Es ist zum Beispiel, natürlich sind die Energiepreise hoch, da hast du völlig recht. Und deshalb haben die Leute wenig Barmittel zur Verfügung oder haben Angst, weil sie sagen, oh, werden die Zeiten noch schlechter, kriege ich noch weniger oder kriege ich keine Gehaltserhöhung. Aber auch da setzen wir zum Beispiel beim Strompreis, wollen wir ansetzen. Also die Stromsteuer senken, dadurch, das wollen wir über die CO2-Emissionen oder CO2-Einnahmen kompensieren. Wir müssen halt sehen, und das sind, kommen wir gleich sicherlich noch drauf, verschiedene Maßnahmen drin, die dazu führen sollen, dass letzten Endes wir den Bürgerinnen und Bürgern mehr Geld zur freien Verfügung geben. Und unsere Hoffnung ist dabei, und es ist immer ein bisschen Hoffnung auch da drin, dass, ich will nicht sagen, wie in den 50er Jahren nachher dann wieder so ein Boom kommt, wo man sagt, ja, wir sind bereit, wir kaufen uns ein neues Auto, wir investieren, kaufen einen neuen Fernseher oder sonst irgendwas. Der muss ja nicht von Samsung sein, sondern es gibt ja auch noch deutsche Marken vielleicht. Aber dass man wirklich was auch in Deutschland kauft, das heißt jetzt nicht, wir machen eine Abschottung wie in den USA.
Also an die Stromsteuer und an die Netzentgelte wollen die anderen Parteien ja auch ran. Also dass die energieintensive Industrie
am meisten
belastet ist im Moment. Das ist ja allen klar. Das fordert ja zum Beispiel der Kanzler auch schon seit längerer Zeit.
Warum hat er das dann nicht umgesetzt?
Es war vor allem, so wenn ich das beurteilen kann, in der Debatte, dass halt diese Netzentgelte der FDP nicht in den Kram passten und da eben keine Einigkeit erzielt werden konnte, wie so in so vielen Aspekten, unter denen die Ampelkoalition dann hinterher auch zusammengebrochen ist. Frage ist, warum, du hast eben schon gesagt, am 1.1.26 werden viele der Sachen gelten. Bis dahin dauert das und Co. Das ist natürlich ein langer Zeitraum. Wir haben jetzt quasi ein ganzes Jahr 25, wo wir da nicht vorankommen. Warum, wenn wir uns alle einig sind, also die Grünen sind sich einig, die SPD und auch die Union, das sind die Netzentgelte runter. Warum so lange warten? Warum nicht jetzt schon?
Weil ja, und das wird ja auch in unserem Wahlprogramm deutlich, du verschiedenste Aspekte brauchst, um den ganzen Kram natürlich nachher auch zu refinanzieren. Das hängt einerseits mit den Steuern zusammen, das sind die Netzentgelte dabei. Du kannst nicht eine Maßnahme isoliert sehen, weil du musst es ja nachher auch irgendwo finanzieren können, sonst hast du nachher 50 Milliarden Loch im Haushalt. Einzelne Maßnahmen, und das sagen Wirtschaftsweise dann auch, dann wird kalkuliert und gesagt, nee, aber das Union-Wahlprogramm, das passt ja nicht, weil ich habe immer noch, weiß ich nicht, 20 Milliarden Loch. Es ist viel Hoffnung in so einem Wahlprogramm drin. Und wir können immer nur sagen, das sind unsere Ziele. Ob die nachher wirklich umgesetzt werden können, aber das sind unsere Ziele, mit denen wir auch in Verhandlungen, sollten wir nicht die absolute Mehrheit erhalten, sondern in Koalitionsverhandlungen reingehen, dann sind das ja unsere Ziele, die wir umsetzen wollen. Ob wir nachher alles umsetzen können, das ist wieder ein anderer Aspekt. Aber wir müssen trotzdem ja alles, was wir dann wollen oder machen wollen, irgendwo refinanzieren. Sei es jetzt durch mehr Konsum, dadurch auch wiederum andere Steuern, die wieder reinkommen. Oder auch sagen wir, dass mehr Investitionen da sind. Aber das sind grundsätzlich ja die Ziele, die wir verfolgen.
Bis 2026 ist jetzt noch ein langer Zeitraum. Das Jahr 25 wird sicherlich nicht leicht für die deutsche Wirtschaft. Da du jetzt gerade schon das Thema der Finanzierung angesprochen hast, du hast gerade gesagt, aus dem CO2-Preis wollen wir quasi diese Stromabsenkungen, die Stromsteuersenkungen und die Netzentgeltsenkungen finanzieren. Jetzt sind aber in dem CDU-Parteiprogramm eine Reihe an Forderungen, die natürlich zu weniger Einnahmen auf Seite des Staates führen. Das Deutsche Institut der Wirtschaft hat das ganz mal ausgerechnet. Das ist in so einem Bereich von 90 bis 100 Milliarden. Das ist, wie du eben ja schon angesprochen hast, eben dieses riesige Loch im Haushalt. Da ist die Frage, wie will die Union da die ganzen Investitionen, die die wiederum planen, ja eben auch in Verteidigung, ja die Riesenkosten für die Rente, wie will die Union da einen Haushalt zusammenkriegen?
Wie gesagt, wir müssen ja sehen, dass alle Maßnahmen, die wir in unserem Programm drin haben, ineinander greifen. Das heißt, wir haben zum Beispiel so einen Dreiklang. Wir haben einmal das Festhalten an der grundgesetzlichen Schuldenbremse. Da wollen wir auf keinen Fall ran. Weil das ist, wo wir sagen, das ist, ich will nicht sagen wie in der Heilige Gral, aber wir haben gelernt, wir dürfen nicht mehr ausgeben, als wir eingenommen haben. Das gilt, finde ich, genauso wie für den Bund. Wir haben es auch auf die Kommunen heruntergebrochen. Auch da gibt es eigentlich ja so eine Begrenzung. Ich weiß, die Kommunen, da kommen wir vielleicht auch gleich nochmal drauf. Also das ist auch ein Riesenproblem. Aber wir haben den Dreiklang, also Schuldenbremse.
Lass uns einmal ganz kurz noch auf die Schuldenbremse eingehen, ja. Genau auf diesen Aspekt. Weil das ist ja auch ein zentraler Aspekt, der viel diskutiert wird, war ja auch ein Riesenthema in der Ampel. FDP ist natürlich auch gegen die Schuldenbremse. Jetzt ist es so, dass zum Beispiel der Rat der Wirtschaftsweisen in ihrem Programm für die...
Na, die FDP möchte auch an der Schuldenbremse festhalten.
Die FDP, genau. Habe ich genau.
Nicht gegen, sondern
die Schuldenbremse. Nee, die FDP möchte an der Schuldenbremse festhalten, das ist korrekt. Und der Rat der Wirtschaftsweisen, die haben jetzt ein Papier rausgebracht, vor 2 Monaten, wo eben auch geregelt ist, quasi was sind die wirtschaftlichen Lösungen, die wir brauchen. Und ein Aspekt war eben auch, dass eine Reform der Schuldenbremse kommen muss. Und das ist ja auch ein Thema, was viele Teile der Bevölkerung, ja auch in Umfragen ist die Schuldenbremse eher unbeliebt, fordern. Warum, selbst wenn jetzt Leute wie Hendrik Wüst von der CDU oder Daniel Günther auch eine Reform der Schuldenbremse fordern und selbst Friedrich Merz auf dem SZ-Wirtschaftsgipfel angedeutet hat, dass er bereit wäre, die Schuldenbremse zu reformieren. Warum wird so schon fast ideologisch an dieser Schuldenbremse festgehalten?
Weil es eigentlich zu unserer DNA gehört. Also ich sagte ja eben schon, wir wollen... Die CDU ist ja ein bisschen da entstanden aus dem Unternehmertum und wo man immer gesagt hat, ja, wir wollen ja eigentlich, wäre schön, wenn der Staat ein bisschen mehr zur Verfügung hätte, haben wir ja nicht. Aber, und ich weiß auch, dass man mit vielen Sachen, gerade im sozialen Bereich, kann man ja kein Geld verdienen, sondern es geht ja darum, dass wir Geld erwirtschaften, um unseren Staat am Laufen zu halten. So, und das sollte aber eigentlich aus sich heraus funktionieren. Weil wenn ich immer mehr Geld aufnehme, wo soll denn das irgendwann mal hinführen? Gehören wir dann komplett irgendwann China? Das möchten wir nicht.
Also ist ja so,
daher brauchen wir müssen wir als Deutschland, und das haben wir seit den 50er Jahren eigentlich ganz gut geschafft. Wir waren mit unserer D-Mark, waren wir ein Stabilitätsanker in Europa. Und wir wollen auch weiterhin als Deutschland ein Stabilitätsanker in dieser Eurozone sein. Und dafür brauchen wir einen stabilen Euro, brauchen eine stabile Wirtschaft. Und dafür brauchen wir meines Erachtens auch weiterhin eine Schuldenbremse, die halt dafür sorgt, dass die Schulden von heute nicht in Steuererhöhungen von morgen enden. Weil ich muss doch irgendwann auch die Zinsen bezahlen.
Es ist so, dass Deutschland unter den EU-Ländern das geringverschuldete Land ist. Da ist halt quasi ein gewisser Spielraum. Schulden sind trotzdem natürlich ist keine schöne Sache, das hat viele Nachteile, keine Frage. Aber hat es nicht noch viel mehr Nachteile, wenn wir jetzt statt monetären Schulden für die Zukunft und für die folgende Generation weiterhin diese massiven Reformschulden, Infrastrukturschulden anhäufen? Ich meine, allein 400 Milliarden sollen für Infrastruktur notwendig sein an zusätzlichen Investitionen. Seit den 90er Jahren haben wir die Struktur in Deutschland kaputt gespart. Da ist ein riesen Investitionsbedarf, der noch oben drauf kommt, auf all die anderen Dinge, die ein Bundeshaushalt regeln muss. Wie soll das irgendwie klappen im Rahmen der Schuldenbremse? Und ist es nicht so, dass wenn wir jetzt sagen, wir nehmen jetzt das Geld und investieren, dass das dann auch wieder Wirtschaftswachstum generiert, wenn wir in Bildung investieren, die Leute besser gebildet sind, wir besseres Wirtschaftswachstum haben, wir jetzt Geld eben nutzen, um unsere Industrie zu unterstützen, um da mehr Wirtschaftswachstum zu bekommen.
Ja, Marc, das ist ein beliebtes Argument, was immer wieder gebracht wird. Also man muss aber ein Ziel haben. Also ein Wahlprogramm verkörpert immer ein Ziel, was wir haben. Ob das auch in Koalitionsverhandlungen nachher so durchsetzbar sein wird, kann ich dir jetzt auch noch nicht sagen. Ich kann nur sagen, es kann auch nicht das Ziel sein. Ich meine, diese 100 Milliarden Sondervermögen für die Bundeswehr waren dringend notwendig, ja, gar keine Frage. sondern hat man doch mal ein Sondervermögen für den Klimaschutz aufgelegt. Das war ja dann verfassungswidrig. So, und da muss man auch sehr vorsichtig sein. Also weitere Schattenhaushalte, wo wir dann so Schulden verstecken, haben wir auch schon ohne Ende. Das heißt, wie stark Deutschland tatsächlich verschuldet ist, also ich glaube, da bräuchte man Archäologen, um das alles rauszufinden. Und das ist erschreckend. Alleine zum Beispiel auch in den Kommunen oder in unserem kleinen Solingen haben wir einige Schattenhaushalte, was dann so gar nicht in dem offiziellen Haushalt der Stadt Solingen auftaucht, sondern da gibt es halt noch so ein paar separate...
Man könnte natürlich behaupten, die Schattenhaushalte gibt es, weil es notwendige Maßnahmen gibt, die ergriffen werden müssen.
Ja.
Und die Schuldenbremse eben da ist und wir eben keine Schulden aufnehmen müssen. Deswegen greifen wir zu Tricks, um irgendwie die Löcher, die da sind, noch irgendwie füllen zu können. Das gleiche ja bei der Rente, wo 133 Milliarden aus dem Haushalt in die Rente fließen. Das ist ein Riesenanteil. Der gesamte Haushalt besteht aus 480 Milliarden. Wenn allein so viel für die Rente drauf geht, wie soll man dann noch den Staat irgendwie voranbringen? Wie soll man die Wirtschaft voranbringen? Wie soll man Bildung voranbringen? Infrastruktur?
Ich kann nur sagen, letzten Endes unterm Strich bezahlt es auf jeden Fall, ja, du und ich. Also der Bürger bezahlt letzten Endes alles, was dort passiert, bezahlt die Schattenhaushalte, bezahlt auf jeden Fall alle Zinsen. Wir müssen sehen, dass wir Investitionen tätigen als Staat in die Gesundheit unserer Bürger und vor allen Dingen in die Bildung, denn die Bildung ist die Zukunft. Denn nur wenn wir auch in die Bildung unserer Kinder investieren, dann können wir als Staat nachher auch überleben. Und da ist auch ein immenser Nachholbedarf. Ich weiß, das kostet alles Geld. So, ich habe auch nicht die Musterlösung dafür, wie es bezahlt werden soll. Ich kann nur sagen, wir brauchen eine investitionsfreundlichere Atmosphäre. Wir müssen Bürokratie abbauen, Steuern runter und hoffen ja, das ist ein bisschen Glaskugel lesen, hoffen auch, die Vergangenheit hat es aber gezeigt, dass wir dadurch dann auch wiederum die Steuern haben, um das alles wiederum finanzieren zu können.
Wir haben nicht Bürgerinnen und Bürger den Anspruch auch an eine Union und auch an ein Wahlprogramm der Union, dass das Ganze durchgerechnet ist und dass das langfristig durchgeplant ist. Beispielsweise sagte Michael Hüter, Direktor des IWs, der Süddeutschen Zeitung, dass er für Steuersenkungen keinen großen Spielraum sehe, dass das mathematisch einfach nicht aufkommt und die Pläne im Rahmen der Schuldenbremse nicht darstellbar sind. In den Wahlprogrammen fehlen stattdessen vor allem Antworten auf die Herausforderungen der älter werdenden Gesellschaft, des demografischen Wandels. Wie sollen wir mit den Rentenbeiträgen umgehen? Wie sollen wir mit den höheren Beiträgen für Kranken- und Pflegekasse umgehen? Da müssen Abstriche gemacht werden. Niemand will den Leuten sagen, oh, die Rente müssen wir kürzen, Krankenversorgung müssen wir kürzen, Pflegeversicherung müssen wir kürzen. Aber bei den riesigen finanziellen Problemen, die wir auch haben, bei den Problemen, die wir haben, Haushalt aufzustellen, wo sich um Millionenbeträge teilweise gestritten wird, wie soll das aufkommen? Wie soll das hinkommen?
Gut, dass du es ansprichst, also insbesondere das Thema Rente ist, da kommen wir wieder zu dem Aspekt, ja, Leistung muss sich lohnen. Das heißt, jemand, der jahrelang geklebt hat, der soll auch dann davon leben können. Und also die Rente wird sicherlich nicht gekürzt werden. Also das ist für mich eigentlich nicht vorstellbar. Und wir müssen aber halt sehen, und auch wenn Herr Hüter das so ausgerechnet hat, ja, wir haben halt viel Hoffnung da drin. Und bisher war es immer so, dass die Maßnahmen erst verzögert greifen. Das heißt, wenn wir mit unserer Mehrheit in diesem Jahr dann Maßnahmen verabschieden, und ich sage halt, die Steuern, die planen wir dann ab 1.1.26, ob wir beispielsweise Stromsteuer oder andere Maßnahmen, die werden natürlich so bald wie möglich, sobald sie durch den Gesetzgebungsprozess kommen, auch umgesetzt werden. Aber bis sich der Bundestag mal konstituiert hat, bis Koalitionen geschmiedet sind und wir dann tatsächlich auch ins Gesetzgebungsverfahren kommen, ist es natürlich leider ein langer Prozess.
So, jetzt haben wir das Thema Schuldenbremse so ein bisschen durchdiskutiert. Jetzt ist natürlich die Sache so, dass wir neben den ganzen Einsparungen, die wir vornehmen, natürlich auch neue Einnahmen generieren könnten, beispielsweise durch eine Wiedereinführung der Vermögensteuer, durch Erhöhung der Erbschaftssteuer, durch eine Milliardärssteuer, die ja auch schon mehrmals gefordert wurde, unter anderem vom brasilianischen Präsidenten im Rahmen des G20-Gipfels. Warum schrecken wir vor solchen Maßnahmen zurück?
Weil wir kommen immer in einen Aspekt, wo man sagt, ja, haben wir eine Neiddebatte, Leistung muss sich lohnen. Und Beispielsweise Vermögensteuer. Du hattest es ja gerade gesagt, wäre auch eine Idee, ist bis 1996 erhoben worden und man hat es aus gutem Grund abgeschafft, weil man festgestellt hat, ja, da kam zwar Richtung 9 Milliarden D-Mark zusammen, aber allein die Erhebung der Vermögensteuer mit der Bürokratie und allem, was dranhängt, also da war jetzt noch minimal was übrig geblieben. Da sind dann so Aspekte, wir hatten jetzt ja zum Beispiel auch die Reform der Grundsteuer, weil das Verfassungsgericht ja auch gesagt hat, dass die Besteuerung der Vermögenswerte, also der Grundstücke im Rahmen der Grundsteuer, dass die nicht mehr gerecht ist, nicht verfassungsgemäß. So, jetzt hat man halt eine Neuordnung ab diesem Jahr, also ab 2025, werden ja neue Werte zugrunde gelegt und wir werden jetzt mal sehen, inwieweit die Bürgerinnen und Bürger oder die Unternehmen damit jetzt so glücklich sein werden. Ich denke, das wird noch einen riesen Aufschrei geben, aber das wird ein anderer Aspekt. Letzten Endes müssen wir halt sehen, wo kommt das Geld rein. Aber wir können nicht immer nur nach Einnahmeverbesserungen rufen, weil wir haben jedes Jahr die höchsten Steuereinnahmen aller Zeiten. Ich frage mich dann immer, das liegt natürlich auch an einer gewissen Inflation, höhere Löhne, dann kommt auch wieder mehr Steuern rein. Aber auf der anderen Seite hat der Staat auch wahnsinnige Ausgaben.
Und auch notwendige Ausgaben, wie wir ja auch schon
haben. Auch notwendige Ausgaben, insbesondere, was natürlich dazugehört, die Sozialleistungen, Rente, Pflege, alles das, was man ja auch für den Bürger macht, Krankenhausfinanzierung, Sicherheit, alles notwendige Bildung, alles notwendige Sachen, gar keine Frage, auch Kultur. Wir müssen halt trotzdem sicherlich manche Aspekte auf den Prüfstand stellen. Es sind in den letzten 20, 30 Jahren auch immer mehr Sachen gemacht worden und ich bin selber in der Verwaltung, sodass ich weiß, dann wird mal eine Abteilung, da wird ein Projekt gemacht, dann werden Personen eingestellt, dann wird dann eine Abteilung daraus gegründet, dann braucht man noch einen Chef dafür. Wir haben einen sehr großen Verwaltungsapparat, sowohl in Bonn als auch in Berlin.
Aber bei der Vermögensteuer hast du mich jetzt noch nicht ganz überzeugt. Ich weiß jetzt nicht, wie die Lage 97 war, aber heutzutage ist es so, dass viele Länder, unter anderem auch die Schweiz, eine Vermögensteuer haben, wodurch auch gute Einnahmen generiert werden können. Und da ist es nicht so aufwendig. Und wenn wir ja sowieso darüber sprechen, Entbürokratisierung, dann können wir sicherlich auch das effizienter machen. Und ich kann verstehen, dass man jetzt zum Beispiel jemanden, der hart gearbeitet hat und sich ein gewisses Vermögen von, weiß ich nicht, etwas über 1 Million Euro angesammelt hat, auch an Immobilien, da habe ich jetzt gar nicht das Interesse, dem was wegzunehmen. Aber was ist denn mit Leuten, die extrem viel geerbt haben, ohne nie irgendwas dafür geleistet zu haben? Entspricht das eben, das spricht doch eigentlich eben gegen dieses Leistungsprinzip, was wir haben.
Wir kommen damit in eine Umverteilungsdebatte. Und ob sich Vermögensteuer unterm Strich mit auch den Aufwendungen, die man hat, um das zu erheben, tatsächlich rechnet, heutzutage, ich weiß es nicht. Technisch hat sich auch ein bisschen was getan. Es könnte also einfacher sein, eine Vermögensteuer zu erheben. Es war damals ja auch nie so ein richtiges Problem. Aber man hat es halt man hat die Vermögensteuer halt ausgesetzt und sie ist ja gar nicht abgeschafft, sie ist nur ausgesetzt, weil man gesagt hat, es gab auch verfassungsrechtliche Schwierigkeiten und deshalb hat man sie nicht mehr weiter erhoben.
Jetzt ist es aber so, dass es eine Studie gab, die kann ich gerne auch in den Shownotes verlinken, dann könnt ihr euch das anschauen, dass eine Vermögensteuer auf Millionäre und Milliardäre etwa genauso viel kosten würde in der Erhebung, wie es auch bei der Einkommensteuer der Fall ist. Und die Einkommensteuer, das kriegen wir auch hin, die zu erheben. Und das fordert ja auch niemand im Sinne von, wir schaffen die komplette Einkommensteuer ab, weil das lohnt sich nicht, die zu erheben. Die Kosten liegen bei etwa 7-13% der Einnahmen.
Ja, deshalb, es kann gut sein, dass das mit der Vermögensteuer heutzutage auch wesentlich einfacher wäre und nicht so kostenintensiv, wie das damals war, weil wir mussten ja noch eine neue Bewertung machen und sowas. Und jetzt hätten wir beispielsweise die neuen Grundstückswerte auf den 01.01.2022. Von daher kann es durchaus sein, dass es einfacher wäre. Wäre natürlich halt, wie gesagt, wir sind in einer Umverteilungsdebatte dann. Das ist genauso wie mit Erbschaftssteuer und anderen Sachen, wo ja auch immer drüber gesprochen wird, sollten wir die nicht erhöhen. Grunderwerbsteuer ist genauso auch so ein Thema. Wobei, da bewegt man sich auf dünnem Eis. Aber Es ist halt immer die Frage, was will ich begünstigen? Will ich jetzt hergehen und greife jetzt eher den sogenannten Reichen in die Tasche und versuche dadurch mehr Einnahmen zu generieren, damit ich das dann halt den, ich sag mal in Anführungsstrichen, Ärmeren zugutekommen
lasse. Das sagt ja niemand unbedingt, dass man das so machen muss.
Ja, aber das ist ja dann, wenn ich eine Einnahmeverbesserung machen will, dann muss ich ja irgendjemand in die Tasche. Einnahme heißt immer, ich erhöhe die Steuern.
Genau, aber das heißt ja nicht, dass es umverteilt wird im Sinne von, dass die Milliarden, die ich da einnehme, die schenke ich dann den Bürgergeldempfängern, sondern das heißt ja zum Beispiel, das Geld investieren wir dann für Bildung. Und setzen damit halt auch Anreize für Wirtschaftswachstum für die Zukunft.
Ja, die einzige Forderung, die ich auch an jede Regierung stelle, ist für mich, wenn Steuern erhoben werden und ich sag mal, wenn man dazu kommt, man will eine Vermögensteuer doch erheben, mag das sicherlich auch, ich sag mal, andere Länder haben es auch, ja, gar keine Frage. Aber dann müsste man, finde ich, auch rechterweise wirklich den Solidaritätszuschlag abschaffen, was wir sowieso auch machen wollen.
Es ist halt allgemein so ein bisschen dieses Thema, was mir im Wahlkampf aufgefallen ist, Wohlstand für alle. Steht ja auch drin. So. Jetzt ist es aber so, wenn wir uns eben das Thema Steuern anschauen, dann ist es so, dass gerade die Superreichen am wenigsten Steuern zahlen. Nicht faktisch, sondern im Prozentsatz. Weil eben Spitzenverdiener haben dann ja ihren Spitzensteuersatz von 45%. Und bei den Superreichen geht es dann eher in Richtung 26-27%. Warum? Weil die eben ihr Einkommen nicht durch klassische Arbeit, wie die meisten Bürgerinnen und Bürger das tun, verdienen, sondern eben durch Gewinne aus Wertpapieren. Und da haben wir natürlich die Kapitalertragssteuer von 25%, die natürlich deutlich weniger greift. Wäre das nicht auch ein Angriffspunkt zu sagen, Wohlstand für alle, Steuergerechtigkeit für alle, dass auch eine Kapitalertragssteuer zum Beispiel steigt mit hohen Freibeträgen, sodass Leute, die vielleicht jetzt nicht mega viel Geld haben, aber auch ein bisschen was anlegen wollen, ein bisschen private Altersvorsorge leisten wollen, sich da ein bisschen was ansparen können, aber dass von den Reichsten der Reichsten, wenn die ihre Aktientrades machen, da auch ein bisschen was für die Gesellschaft übrig bleibt, mit der wir die enormen Investitionen, die notwendig sind in der aktuellen Zeit und in der schwierigen wirtschaftlichen Lage, finanzieren können.
Also als Finanzbeamter hast du mich da voll auf deiner Seite, würde ich auch sagen, alle Gewinne müssen dem normalen Regelsteuersatz unterworfen werden und dann gehören diese 25%, die sind eigentlich anachronistisch, gehört es eigentlich abgeschafft. Wird wahrscheinlich sowieso auch bald im Rahmen der europäischen Regelung sowieso wegfallen. Aber dass man dann vielleicht einen Freibetrag auf Kapitalvermögen dann erhöht, das habe ich ja, ich persönlich jetzt bin da völlig fein mit, wenn das völlig in Ordnung. Aber wie gesagt, es ist halt insgesamt die Frage, mache ich einfach Einnahmeverbesserungen, also Steuer drauf, oder muss ich vielleicht auch mal meine Ausgaben überdenken, die ich als Staat so insgesamt habe?
Und wo kann der Staat Ausgaben sparen?
Das ist gut, dass du das fragst. Wir haben auch, das haben wir in unserem Wahlprogramm natürlich ein bisschen was drin. Und das heißt jetzt nicht so, dass ich die kleinen Menschen der Gesellschaft jetzt gängeln will, aber wir hatten ja eben schon mal gesagt, Leistung muss sich lohnen. Das heißt, auch derjenige, der viel arbeitet, soll ein bisschen mehr auch Geld zur Verfügung haben. Das heißt aber auch derjenige, der Arbeit verweigert oder nicht arbeiten geht und sich auch nicht aktiv einbringt, wer also beispielsweise Termine beim Jobcenter nicht wahrnimmt, der wird also künftig dann auch auf staatliche Leistungen verzichten müssen, weil man muss sich auch hier, und das streben wir auch an, eine Reform des Bürgergeldes, weil wir sagen einfach, es ist der Anreiz, das auszunutzen, ist offensichtlich zu groß. Das heißt, wir müssen hier eingreifen als Staat, wieder regulierend eingreifen, um da den Missbrauch auch zurückzudrängen. Und ich denke, alleine dadurch werden wir schon einen signifikanten Betrag auch einsparen.
Das ist ein häufiges Argument, dass man eben dann zum Beispiel beim Thema Bürgergeld eben sparen möchte. Jetzt ist es aber so, dass von den 5,5 Millionen Bürgergeldempfängern nur etwa 16.000, das sind 0,4%, diese Totalverweigerer sind, wo man dann wirklich sparen könnte. Und es ist ja auch so, dass unsere Verfassung vorgibt, dass wir ein gewisses Niveau haben, unter das es nicht gehen darf. Also die Einsparmöglichkeiten sind begrenzt. Ökonom Jens Lüdekum sagt, dass ein paar hundert Millionen vielleicht eingespart werden können beim Bürgergeld. Vielleicht, wenn wir, wie Carsten Lindemann es zum Beispiel gefordert hat, dass wir 100.000 Menschen in Arbeit bekommen, eher unrealistisch, dass man das hinschafft. Aber selbst wenn man das hinkriegt, dann sind das 2-3 Milliarden Euro. Das kommt dann wieder zu diesem Batzen an 90 bis 100 Milliarden, die das Programm der CDU halt in den Haushalt reißen würde. Das kommt halt vorne und hinten nicht hin. Ich sage ja nicht, dass man da was dran verändern sollte, aber das Argument, dass beim Bürgergeld zu sparen, da jetzt unsere Ausgaben so massiv senken.
Nein, würde, das wird den Haushalt nicht retten.
Da sind einfach größere Themen dabei. Und halt, wie gesagt, in einer Zeit, wo wir mehr für Verteidigung auch ausgeben wollen und die Rente viel vom Haushalt frisst, sehe ich die Einsparmaßnahmen im Haushalt sehr begrenzt, zu einer Zeit, wo gleichzeitig viele Ausgaben notwendig erscheinen.
Völlig d'accord. Trotzdem müssen wir uns auch einzelne Aspekte, und wenn es nur ein paar Millionen sind, frage ich mich ja, das ist ein kleines Beispiel auch nur, zum Beispiel China wird ja noch als Schwellenland auch betrachtet und bekommt Entwicklungshilfe. Da fragt man sich dann auch, also China kauft hier regelmäßig unsere Industrie auf, ob das noch gerechtfertigte Ausgaben sind.
Kann ich jetzt persönlich nicht überprüfen, weiß nicht, ob das so ist, kann ich nachschauen.
An dieser Stelle ein kleiner Faktencheck. Das Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung schreibt auf seiner Website: Deutschland zahlt keine Entwicklungsgelder an China. China verfügt über große wirtschaftliche und technologische Ressourcen, das Land vergibt selbst Kredite an andere Länder und investiert in Infrastrukturprojekte, beispielsweise in Afrika. Seit 2010 gibt es daher keine bilaterale Entwicklungszusammenarbeit zwischen Deutschland und China. Die noch bestehende Zusammenarbeit des BMZ mit China konzentriert sich auf globale öffentliche Güter wie etwa Klimaschutz und Gesundheit. Dass China trotzdem in den Statistiken zur offiziellen Entwicklungszusammenarbeit auftaucht, liegt zum großen Teil daran, dass dort Kosten der Bundesländer für chinesische Studierende an deutschen Hochschulen eingerechnet werden. Dieser Austausch ist im deutschen Interesse, da viele der chinesischen Studierenden nach ihrem Studium zu den engen wirtschaftlichen Beziehungen beitragen, indem sie zum Beispiel für deutsche Unternehmen arbeiten, die eng mit China zusammenarbeiten. Außerdem werden in China Projekte der kirchlichen Zentralstellen durchgeführt. Diese Projekte gehören zu dem Teil der deutschen Entwicklungszusammenarbeit, die von nichtstaatlichen Organisationen eigenständig initiiert und umgesetzt werden. Zum Beispiel von den Kirchen, von politischen Stiftungen und von sehr vielen Nichtregierungsorganisationen. Auch diese Form der deutschen Entwicklungszusammenarbeit wird vom Staat finanziell unterstützt. Die Verantwortung für die Durchführung der Projekte tragen die nichtstaatlichen Trägerorganisationen. Sie behalten trotz der staatlichen Zuschüsse ihre volle Eigenständigkeit. Und jetzt zurück zu Carsten Becker.
Lass uns noch einen kurzen Blick ins Ausland wagen. Jetzt ist ja so, dass gerade China, was du ja gerade angesprochen hast, aber eben auch die USA unter Präsident Biden enorme Investitionen eben in die Wirtschaft getätigt hat, in Form von Subventionen und eben auch vor allem in klimafreundliche Technologien. Da sind diese beiden Länder uns einfach voraus. Und auch im Thema Automobilbranche, da sind China und die USA mit Marken wie BYD und mit Tesla den europäischen Autobauern einfach voraus, weil eben auch in diesen Ländern zum Beispiel der Elektroautomarkt deutlich besser läuft oder in der EU überhaupt nicht läuft, weil wir hier zu wenig dafür tun, weil in anderen Ländern wie eben USA und China so massiv da rein investiert wird. Wir hingegen, wir warten, dass irgendwann eventuell da mal was passiert, dass sich das irgendwie von selber regelt, ohne viel jetzt dafür zu tun. Auch im Unionswahlprogramm findet sich jetzt außer einem pauschal erwähnten Ausbau der Ladeinfrastruktur wenig, wie man Elektromobilität weiter voranbringen will. Und so erscheint die europäische und auch die deutsche Automobilbranche abgehängt. Und da sehe ich auch, wenn wir da nicht massiv aufholen, wenig Spielraum in der Zukunft, dass sich das wieder ändern kann.
Du hast recht, wir haben insbesondere für die E-Mobilität ein Infrastrukturversprechen ausgegeben. Das heißt, dass wir die Ladesäuleninfrastruktur verbessern wollen. Alleine das ist ja schon für den Bürger, für die Bürgerinnen und Bürger ein Anreiz, dann auch überhaupt erstmal drüber nachzudenken, kaufe ich mein Elektromobil? Unabhängig davon aus, ob das jetzt von BYD oder ein Tesla ist oder von VW, Mercedes oder BMW. Dass unsere deutsche Industrie vielleicht am Anfang auch es verschlafen hat, ein bisschen in die E-Mobilität einzusteigen. Ja, aber ich muss auch sagen, wir sind weiterhin dafür Garant dafür, dass wir eine starke Automobilindustrie haben wollen. Wir bauen trotzdem noch immer noch die beste, wir haben die besten Autos der Welt. Auch wenn Donald Trump vielleicht was anderes sagt, aber komischerweise wollen die Leute in den USA trotzdem lieber einen VW oder einen Mercedes fahren. Und Auch Ford hat beispielsweise die E-Mobilität absolut verschlafen.
Sicherlich,
sicherlich. Viele. Tesla ist mit den Pappautos da sicherlich ganz gut unterwegs, verkauft auch ziemlich viel. Elon Musk macht ja das Seine, um auch seine, auf seine Art seine Industrie und seine Produkte nach vorne zu bringen. Geht dabei auch Wege, die ich jetzt nicht begrüßen kann. Aber wir wollen auch technologieoffener sein. Natürlich, E-Mobilität ist ein wichtiger Faktor. Da kommen wir gleich auch noch zu. Wir müssen ja dann auch sehen, wie kommt denn der Strom auch an die jeweilige Steckdose. Klar, Ladesäulen, Infrastruktur, alles gut und schön, aber irgendwo muss der Strom ja auch herkommen.
Solar, Wind, Energiespeicher.
Solar, Wind, Energiespeicher, alles gut und schön. Wir müssen aber trotzdem auch sehen, ja, zusätzlich sehen, das dauert ja auch alles, dass wir auch verlässliche Ersatzstrukturen haben, die Großlastzeiten ausbauen. Weil es geht nicht immer, dass wir aus Tschechien und Frankreich, und das kann man ja gut an bestimmten Apps auch sehen, wie die Stromkreisläufe sind.
Die Stromimporte, meinst du?
Ja, wir kaufen einfach zu viel zu. Ja. Das führt natürlich auch noch dazu, dass der Preis dann steigt.
Ist das so? Weil die Stromimporte aus dem Ausland haben ja auch viele Vorteile für uns. Zum einen ist das der oft genannte Atomstrom aus Frankreich, keine Frage. Aber wenn man sich die Zahlen fürs letzte Jahr anschaut, war das vor allem eben auch Windenergie aus Dänemark, wo dann halt hier in Deutschland wenig der Wind geweht hat, in Dänemark aber eben schon. Und das einfach günstiger war, diesen Strom zu kaufen, als selber Gas und Kohle zu verbrennen, was zum einen teurer ist und zum anderen natürlich auch klimaschädlicher ist. Und wir sind ja in einem europäischen Stromnetz eingebettet mit vielen Möglichkeiten. Und sicherlich brauchen wir für diese Übergangsphase, in der wir uns gerade befinden, brauchen wir Technologien wie eben auch noch Gaskraftwerke, die man wunderbar an- und ausschalten kann, um so eben Flauten zu überbrücken. Aber wenn wir jetzt sagen, wir investieren das Geld statt jetzt in Atomkraft beispielsweise, eher in Batteriespeicher und in den Netzausbau, dass das Geld da besser investiert ist, als wenn wir sagen, es fordert selbst die Union jetzt nicht in dem Rahmen, aber wenn wir sagen, wir stecken jetzt 10 Milliarden in ein neues Atomkraftwerk, was dann irgendwann in 15 Jahren vielleicht mal fertig ist, wo wir das dann gar nicht mehr brauchen, weil wir haben die Erneuerbaren und die Batteriespeicher bis dahin so exponentiell ausgebaut.
Das Hauptproblem in Deutschland ist einfach dieser Absolutismus, den man hat. So, dann hat man gesagt, ja nein, wir schaffen jetzt die Atomkraft ab. Gut, so, jetzt machen wir nur noch regenerativ. So, dann hieß es, ja, nee, Gaskraftwerke sind auch tödlich. Nee, darf nicht sein. Beziehungsweise Putin liefert ja kein Gas mehr. Also machen wir Braunkohle. Was ich absolut für völlig schwachsinnig halte, weil wir verschandeln die Landschaft und baggern ganze Dörfer weg, um ein dreckiges Braunkohlekraftwerk zu befeuern, was nur eine Ausfallsicherheit ist für regenerative Energien. Natürlich, wir brauchen diese Ausfallsicherheit. Und da ist jetzt immer natürlich noch die Frage, was ist dann, ich sag mal in Anführungsstrichen, nachhaltiger? Beziehungsweise, was produziert grünen Strom? Gut, die EU hat jetzt gesagt, dass Atomkraftwerke auch grünen Strom produzieren. Ich halte es trotzdem für falsch, dass wir uns immer auf andere Länder verlassen. Denn, man darf eins nicht vergessen, wir waren Technologieführer im Bereich der Atomkraftwerke. Wir hatten die Kenntnisse. Wir geben alles ab. Transrapid läuft in China, in Deutschland natürlich nicht. Atomkraftwerke werden überall woanders gebaut, vor allen Dingen überall um uns herum. Alle anderen bauen das, wir importieren es, aber selber stellen wir keins dahin. Ich will auch keins vor der eigenen Haustür haben, gar keine Frage.
Aber Markus Söder auch nicht.
Nein, nein, aber es kann doch nicht sein, dass wir eigentlich die Kenntnisse haben und unsere klugen Köpfe woanders hingehen, um halt ihr Wissen umzusetzen und wir eigentlich erstmal in die Bildung investieren, die Kenntnisse haben. Aber diese Kenntnisse sind alle weg.
Es ist ja zum Beispiel so, dass die Solarindustrie auch in Deutschland sehr stark war, die wir dann aufgegeben haben, die nach China abgewandert ist und jetzt macht China damit seine Milliarden. Beim Thema Atomenergie ist das ein bisschen was anderes, weil, klar, man hört immer, alle bauen Atomstrom, das geben die Daten aber gar nicht her. Also die wenigsten Länder auf der Welt haben Atomkraftwerke. Ein Wachstum im Bereich Atomkraftwerke gibt es nicht, es geht sogar zurück. Es gab da viel Innovation, keine Frage, aber auch das ist nicht so gut geworden wie gedacht. Gerade auch Bill Gates hat ja auch sehr viel Geld rein investiert. Was nicht heißt, dass das nicht, also gerade diese kleinen Atomkraftwerke vielleicht auch mal was werden kann, aber die sind technologisch noch nicht so gut, dass wir sagen können, ich baue jetzt in einem Jahr, 2027 steht das da, ein Atomkraftwerk. Das also ist ja selbst in der Union jetzt keine Diskussion zu sagen, wir investieren Milliarden, um jetzt neue Atomkraftwerke zu bauen. Die wissen ja auch, dass es lange dauert. Man kann natürlich darüber diskutieren, ob es schlau war, in der Vergangenheit zu sagen, ist natürlich ein Prozess, die Atomkraftwerke abzuschaffen, ist natürlich ein Prozess, den alle demokratischen Parteien zu einem gewissen Zeitpunkt beschlossen haben, ne? SPD, Grüne zuerst, dann die Union unter Merkel nach Fukushima das nochmal beschlossen. Und jetzt, finde ich, lähmt diese Debatte aber unser eigentliches Problem. Unser Problem ist nicht, dass wir zu viel Erneuerbare haben. Das Problem ist, dass wir immer noch zu wenig Erneuerbare haben. Da geht es jetzt massiv durch die Decke. Wir müssen jetzt nur an der Speichertechnologie arbeiten. Da war der wunderbare Plan, und das ist an sich auch ein guter Plan gewesen, das über die Gaskraftwerke zu machen, bis dann eben der russische Angriffskrieg da einen Strich durch die Rechnung gemacht hat, was natürlich für enorme Probleme zu enormen Problemen geführt hat und eben auch unsere Strompreise so dermaßen nach oben gedrängt hat. Ich meine, bis zu dem Zeitpunkt ging es auch der deutschen Wirtschaft noch relativ gut. Dann schaut man sich an, Angriffskrieg, Gaspreis hoch, Strompreise explodieren, der deutschen Wirtschaft geht es nicht mehr gut. Das ist einfach ein Riesenproblem, was wir aber nicht damit lösen, immer über Atomkraft und hätten wir doch und dies und das zu diskutieren. Das bringt uns ja wenig, da in der Vergangenheit zu leben. Sondern jetzt zu sagen, wir bauen weiter die Netze aus, wir bauen Energiespeicher aus. Ich meine, Solar, Wind, Batteriespeicher, E-Autos, alle fallen exponentiell im Preis. Es geht voran, wir müssen nur jetzt auch mal die Technologie nutzen. Wir sprechen immer über Technologieoffenheit und das ist ja auch gut und Forschung soll ja auch weiter vorangehen. Die Union will ja auch zum Beispiel auch mehr in Forschung investieren, auch eine gute Sache. Aber wir müssen auch irgendwann mal anfangen, die Sachen umzusetzen und nicht immer nur darauf zu warten, dass es dann irgendwann mal passiert.
Du hast, man darf eins dabei der ganzen Debatte ja nicht vergessen. Wir müssen sehen, dass wir halt autark sind, was Energieversorgung betrifft. Ich gebe dir recht, wir haben erneuerbare Energien, wir versuchen das Ganze auch weiter nach vorne zu bringen. Wir versuchen Solar auszubauen, das ist alles gut und schön. Energiespeicher, da muss man jetzt noch dran arbeiten und wir brauchen eine Übergangstechnologie. Braunkohle darf es nicht sein, meines Erachtens.
Korrekt.
Gas ist ein Problem. Atom wäre vielleicht gut gewesen, aber haben wir jetzt nicht mehr.
Korrekt.
Keiner wird jetzt ein neues Atomkraftwerk bauen. Das glaube ich auch nicht. Problem ist einfach nur, dass man immer diese Absolutheit hat. Man sagt, nein, wir machen das nicht mehr. Ohne vielleicht darüber nachzudenken, dass man vielleicht auch mal technologieoffen ist. Betrifft genauso auch Verbrenner. Wenn ich mir Autos anschaue, gibt es auch andere Lösungen. Dann ist es zwar ein Verbrennermotor, aber der ist emissionsfrei, wenn ich jetzt beispielsweise Wasserstoff nehme.
Was vor allem deutlich, deutlich teurer ist als Elektroautos und einen deutlich geringeren Wirkungsgrad hat.
Ja, aber auch da, wir kommen immer noch auf das Problem, Elektroautos, und das kann ich nur sagen, aber ich muss auch technologieoffen sein. Erstmal das eine Satz nochmal, technologieoffen. Es gibt so viele Möglichkeiten, so viele neue Ideen, jedes Jahr so viele Patente. Und man legt sich jetzt auf eine Sache fest, und ich brauche, um diese Batterien in die Autos zu packen, brauche ich so viele Edelmetalle und seltene Erden, die ich in Afrika aus dem Boden hole oder wo auch immer.
Australien zum Beispiel auch.
Ja, also ob das immer alles so gut ist, ich kann es nicht beurteilen.
Perfekt ist es nicht. Genug Rohstoffe gibt es. Uran wäre natürlich auch schwierig. Die Vorkommen sind auch begrenzt.
Was ich insgesamt brauche, ist aber eine Technologie letzten Endes. Und ich denke, da wird mir jeder... Wir brauchen eine nachhaltige Technologie. Ist etwas, was sich nicht verbraucht. Natürlich hat noch keiner das Perpetuum mobile erfunden. Aber wir brauchen ja einfach mal eine Technologie, wo ich keinen Raubbau an unserer Erde betreibe. Und die aber trotzdem einen Komfort für unsere Gesellschaft darstellt. So, und da muss man weiter ein Klima auch in Deutschland erzeugen, wo unsere klugen Köpfe so weit sind, dass sie weiter hier leben wollen, hier forschen wollen und für unser Land auch unser Land nach vorne bringen.
Das ist ja auch was in Deutschland sehr Gutes im Thema Wissenschaft, Forschung, Bildung, in dem Bereich eben nicht Bildung allgemein. Jetzt ist zum Beispiel, du hast das Thema Wasserstoff angesprochen, so ist jetzt für Autos, rentiert sich weniger, weil einfach sehr teuer, ist aber ein wichtiges Thema zum Beispiel für die Industrie, ist ein extrem wichtiges Thema für LKWs, Flugzeuge, eben überall da, wo elektrische Antriebe nicht möglich sind. Wie will die Union das Thema Wasserstoff voranbringen?
Wasserstoff ist halt wirklich auch eine Technologie. Ob die sich rechnet, ich kann es nicht beurteilen. Aber der Markt wird es nachher finden und wir müssen einfach technologieoffen sein und nicht immer von vornherein sagen, das wollen wir nicht, das wollen wir nicht, das wollen wir nicht. Sondern wenn der Markt verschiedenste Akteure zusammenbringt oder verschiedenste Möglichkeiten, wird sich nachher ein System durchsetzen, das sich beispielsweise bei Videokassetten VHS durchgesetzt hat. Das war nicht das beste System, gar keine Frage. Was war das Beste? Ein deutsches System. Aber das hat sich leider nicht durchgesetzt. Aber man kann es auch nicht mit staatlicher Macht erzwingen. Und das sollte man auch nicht. Denn dafür, wie gesagt, wir sind alles mündige Bürgerinnen und Bürger. Wir haben den Markt, der ist dann irgendwo auch reguliert. Und damals gab es eine Abstimmung auch mit den Füßen bei den Videokassetten. Ja, da gab es halt mehr Material. Punkt. Das war halt so.
Aber wenn wir jetzt, also du sprichst ja dieses Thema an, freier Markt versus wir arbeiten auch mit Subventionen und investieren in eine gewisse Branche, um die eben auch voranzubringen. So. Landen wir dann aber nicht wieder bei dem gleichen Problem, wenn wir jetzt sagen, wir wollen auch die Wirtschaft der Zukunft sein. Ne? Nicht nur, also natürlich wollen wir die wirtschaftlichen Unternehmen der Vergangenheit in die Moderne überführen und die auch erhalten. Aber wir müssen ja auch an die Zukunftstechnologien denken und auch in dem Bereich irgendwie vorankommen. So, im Thema Solar hatten wir mal eine gute Solarbranche in Deutschland eben, haben das eine Zeit lang subventioniert, haben es dann wieder gelassen. Was macht China? China hat seine Solarbranche hochgefahren und ist jetzt Weltmarktführer. So, da hätte natürlich viel deutsches Wirtschaftswachstum entstehen können. Ja. Ist vorbei. So. Und wenn wir jetzt aber sagen, wir gehen jetzt in Wasserstoff, werden der Weltmarktführer und exportieren das in die ganze Welt. Wir investieren da jetzt rein, statt eben irgendwann zu warten, bis sich das dann irgendwann mal durchgesetzt hat und es dann irgendwann auch in Deutschland macht, ist es nicht das Schöne zu sagen, dass wir sind die Pioniere, die das voranbringen. Und das ist ja eben, dafür ist Deutschland ja wie gemacht, weil wir die guten Ingenieure haben, die das voranbringen können. Das ist ja gerade unsere Stärke, dass wir eben auch uns auf die Wirtschaft der Zukunft fokussieren und da den Karren so aus dem Dreck ziehen.
Genau, aber im Prinzip hast du das super zusammengefasst, also um das nur nochmal aufzunehmen. Und gerade dafür, dass wir das alles nach vorne bringen wollen, dafür steht unser Wahlprogramm, dass wir ja sagen wollen, Leistung muss sich lohnen, wir müssen Investitionen fördern, Tatkraft fördern oder wie Carsten Lindemann auch sagt, einfach mal machen. Den Bürgern und Bürgern die Möglichkeiten eröffnen, eine Gestaltungsfreiheit geben und damit wollen wir auch jetzt für den 13. Februar natürlich die Bürgerinnen und Bürger überzeugen, uns das Vertrauen zu geben, Friedrich Merz als Bundeskanzler, und dann schauen wir einfach mal weiter.
Wir haben viel darüber diskutiert. Man könnte sich sicherlich jetzt noch anmerken, dass eben dieses einfach mal machen, gerade im Bereich Zukunftstechnologien, zu kurz kommt oder nicht sichtbar genug ist und man da vielleicht nicht unbedingt das Vertrauen hat, dass die Union auch langfristig für Wirtschaftswachstum sorgen kann. Die kurzfristigen Varianten haben wir alle diskutiert. Steuersenkungen bei den Unternehmen, Einkommensteuersenkungen, Soli soll weg. Es sind noch eine Reihe weiterer Vorschläge wie Streichung der Pendlerpauschale. Im Rentenalter soll man sich bis zu 2000 Euro steuerfrei dazu verdienen sollen. Eine Reihe von Beiträgen, wo wir jetzt nicht zugekommen sind, die noch zu diskutieren. Das war es jetzt erstmal zu dem Thema. Es wird in den nächsten Wochen noch viel weiter zum Thema Wirtschaft und Finanzen diskutiert werden. Das ist einfach ein zentrales Thema der Wahl. Gespannt bin ich, wie das dann hinterher umgesetzt wird, wie es dann aussieht, wie der neue Haushalt zusammenkommt, wie man sich einigt bei diesen vielen großen Problemen, die wir eben haben. Und dann sehen wir weiter. Danke, Carsten Becker.
Ich danke dir, Marc.
Danke fürs Zuhören. Falls ihr Kritik, Anmerkungen oder Fragen habt, meldet euch gerne via Social Media und lasst dem Podcast eine Bewertung da. Falls ihr selbst Interesse habt oder ein bestimmtes Thema, das euch wichtig ist, sagt einfach Bescheid. Bleibt nett zueinander.